unterwegs. Und dann kommt die schlimme Nachricht, es ist Wasser eingedrungen in das große Schiff. Und es werden die kleinen Rettungsboote fertig gemacht. Die kleinen Rettungsboote, die haben noch so einen kleinen Hilfsmotor. Und du hast jetzt die Aufgabe, dir zu überlegen, welche Dinge würdest du von dem großen Boot mitnehmen in das kleine Rettungsboot. Und du kannst wirklich aus dem Vollen schöpfen. Auf so einem großen Rettungsschiff, auf dem großen Kreuzfahrtschiff gibt es ja erstmal alles. Gut, das muss man sich alles zusammensuchen, ne? Aber was würdest du mitnehmen wollen in so ein kleines Rettungsboot? Wasser? Wasser, ja, tatsächlich. Genau, Wasser ist eine sehr gute Idee. Genau. Noch jemand was? Außer Wasser? Nur Wasser? Papiere. Also dein Ausweis und so. Eine Schwimmweste, ja. Eine Schwimmweste ist sicherlich gut. Ist aber auch irgendwie nicht dabei, eine Schwimmweste, komischerweise. Also, wobei sage ich gleich, ja? Du wirst gar nichts mitnehmen? Weil du mit dem, was du mitnimmst, anderen Platz wegnimmst. Ja, also, du hast, hier Platz ist ohne Ende. Also, da sind so viele Rettungsboote, ne, da könntest du dich hinlegen, ne? Also daran soll es nicht scheitern. Also Platz ist da. Also da hab ein gutes Gewissen, ne, und ein bisschen Wasser. Also ne, okay, die meisten Dinge, um die es geht, mitzunehmen, die nehmen nicht so viel Platz weg. Also da kann ich sagen, greif ruhig zu. Ein Telefon. Ein Satellitentelefon. Ja. War Funkgerät. Ja. Proviant, sehr gut. Kompass und Uhr, aha. Kompass und Uhr waren komischerweise auch nicht dabei, bei den richtigen Antworten. Aber Leuchtpistole wurde genannt. Also, es ist etwas bei den richtigen Antworten dabei, was so ähnlich ist wie so eine Leuchtpistole. Also komischerweise ist Leuchtpistole nicht dabei, aber ein Spiegel wäre als richtige Antwort dabei gewesen. Aber letztendlich erfüllt die Leuchtpistole, ne, wo man so in die Luft schießt, dann kommt so rotes Licht, erfüllt so einen ähnlichen Zweck wie Spiegel. Also das Ganze ist so ein Quiz, von, wo erfahrene Seeleute der US Navy sich mal 15 Dinge überlegt haben, die am meisten Sinn machen, mitgenommen zu werden für so eine Seenotrettungssituation. Und im Großen und Ganzen haben die gesagt, sollten es Dinge sein, die es einem ermöglichen, so lang wie möglich auszuhalten, weil man weiß ja nicht, wo man in welche Richtung man fährt. Man könnte ja in die falsche Richtung fahren, weg von dem nächsten Land. Und es sollten Dinge sein, um auf sich aufmerksam zu machen. Und da ist das mit der Leuchtpistole und dem Spiegel, ne, das würde ganz gut dahin gehen. Manche Antworten sind ein bisschen komisch, interessant. Ich lese mal trotzdem der Vollständigkeit halber ein paar Sachen mit vor. Also weil ich das extra erwähnt hatte, dass da ein kleiner Motor mit dran ist. Also ein bisschen Diesel, ne, auch wenn das momentan ja ein Luxusgut ist, ein bisschen Diesel mitzunehmen, wurde empfohlen. Eine Harpune, ne, falls es mal etwas länger dauert und dann schwimmt ein Fisch. Ne? Eine Kunststoffplane gegen die Sonne und auch um das Kondenswasser aufzufangen. Wenn nämlich wenn dein Trinkwasser nämlich alle ist, dann kannst du Frisches machen. Genau, und Nahrung, ein langes Nylonseil und 80%igen Rum. Könnte aber wahrscheinlich auch ein anderer hochprozentiger Alkohol sein. Ja, interessante Dinge, die da so genannt werden, die quasi dieses Szenario unterfüttern. Was mache ich, wenn ich gerettet werden will? Was versuche ich mitzunehmen? Was versuche ich zu unternehmen, damit ich gerettet werden kann? Hier in dem Beispiel aus Seenot. Natürlich soll es heute, ist ja keine Marineveranstaltung heute Morgen, soll es jetzt nicht die ganze Zeit darum gehen, sondern natürlich um die Rettung von uns Menschen im Blick von Gott aus gesehen. Und das bringt mich zu der Frage, was ist Rettung? Und der Paulus hat an die Römer im Kapitel 10 darauf eine, ja, es ist so eine logische Abhandlung geschrieben innerhalb seines Römerbriefes, nämlich in den Versen 9 bis 17 aus dem Kapitel 10 mit der Überschrift, was ist Rettung? Und das würde ich uns gern an der Stelle einmal lesen. Wenn du also mit dem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du aus ganzem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dann wirst du gerettet. Wenn aus dem Herzen, denn aus dem Herzen kommt der Glaube, der gerecht macht, und aus dem Mund kommt das Bekenntnis, das zur Rettung führt. So steht es ja in der Heiligen Schrift. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Das gilt ohne Unterschied für Juden und Griechen. Alle haben ein und denselben Herrn. Und der lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn gerufen haben. Denn es heißt ja auch, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Aber wie kann man jemanden anrufen, an den man nicht glaubt? Oder wie kann man an jemanden glauben, von dem man nichts gehört hat, wenn es keine Verkündigung von ihm gibt? Wie aber kann es eine Verkündigung geben, wenn niemand dazu ausgesandt wurde? Gerade darüber steht ja in der Heiligen Schrift, willkommen sind die Boten, die Gutes verkünden. Aber nicht alle haben diese gute Nachricht gehört, so fragte schon Jesaja, Herr, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Also, das Fazit, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft, die Botschaft aber wirkt durch den Auftrag, den Christus gegeben hat. Wenn wir diesen vielleicht etwas holprigen Text, der ja auch immer wieder so mit Zitaten gespickt ist, die so gar nicht so hundertprozentig immer zu passen scheinen, also schon so ein bisschen, wenn wir das so hören, dann merken wir vielleicht, dass es gar nicht so leicht ist, so einem Text, so einer Argumentation des Paulus zu folgen. Für Paulus vielleicht ausgefeilte Argumentationslinien, aber manchmal scheint das so ein bisschen zu holpern. Gut, Paulus möchte sicherlich sagen, wir werden gerettet durch den Glauben. Das ist sicherlich so das Gesamtfazit dieses Textes. Und der Glaube kommt aus dem Hören. Also lasst uns reden und hören. Dann lasst uns doch mal vom Ausgangspunkt der Predigt gleich zum Ende der Argumentationskette von Paulus gehen und erstmal die ganzen zwischenholprigen Zitate weglassen. Am Ende steht die Rettung. Dann wirst du gerettet. Was heißt das? Was heißt das, wenn du in einer schwierigen Situation bist, zum Beispiel im Krankenhaus? Was heißt das für Menschen, bei denen die Ärzte eben keine Rettung mehr sehen können? Wenn du aus ganzem Herzen glaubst, dann wirst du gerettet werden. Was soll das bedeuten? Ist das nicht religiöse Vertröstung für jemanden, der vielleicht mit dem Tod ringt, in einer extrem schwierigen Situation steckt? Ein erster Gedanke dazu, Rettung im Großen. Rettung im Großen. Von Rettung haben wir in den letzten Monaten, auch von der Politik, viel gehört. Jede Partei hat dazu auch teilweise unterschiedliche Konzepte, wie unsere Erde, unsere Gesellschaft, unser Land und wir Menschen gerettet werden könnten vor den Krisen, die so anstehen, die so kommen und kommen werden. Wer oder was überhaupt gerettet werden soll? Die Wirtschaft? Das Klima? Flüchtende Menschen? Geht alles? Oder vielleicht nur manches? Gibt es da eine Reihenfolge? Momentan sind immer noch ganz viele Menschen auf den Straßen unterwegs. Ich glaube, besonders viele Schüler, um für Frieden zu demonstrieren. Für die Schüler ist es meistens eine Pflichtveranstaltung, für die sie eine Entschuldigung brauchen, wenn sie nicht daran teilnehmen. Der Krieg oder die Kriege in der Welt gehen aber irgendwie trotzdem weiter. Und nicht nur der Krieg in der Ukraine. Bei dem letzten Gebetstreffen, das wir in der Apostolischen Gemeinschaft hatten, hat der Ottmar von Megen mal nachgeguckt, was es aktuell noch für Kriege gibt. Keine Sorge, es kommt, die liste ich jetzt nicht alle auf, aber der hat 6 A4-Seiten gefüllt mit aktuell anhaltenden Kriegen, kriegerischen Auseinandersetzungen, Konflikten in der Welt. Wer hat die richtigen Konzepte, um die Erde, um uns Menschen zu retten? Ich hoffe, dass wir die ganze organisierten Friedensdemos ernst nehmen und als NATO-Länder uns nicht mit in den Krieg, der uns ja in Europa so irgendwie am meisten vor Augen steht, hineinziehen lassen oder in einen anderen. Es ist, glaube ich, eine Frage des Überlebens, auch der Menschheit, oder kann ganz schnell dazu werden. Manche sagen ja heute schon, es gibt keine Rettung mehr. Die Menschen werden sich früher oder später gegenseitig bekriegen. Vielleicht können wir es noch irgendwo geografisch hier oder da begrenzen, aber sicher ist das nicht und ganz nicht, wenn wir weitermachen wie bisher. Wenn andere entscheiden, wie sich ein ganzes Land zu einer kriegerischen Auseinandersetzung verhält. Und ich kann schon immer wieder mehr Beiträge von Menschen in meiner Umgebung hören und lesen, die darauf bestehen, durch ein militärisches Eingreifen diesem aktuellen Krieg ein Ende zu machen. Aber so beginnen Gegenangriffskriege und dabei ist die Chance auf Rettung eher gering. Wenn du aus ganzem Herzen glaubst, dann wirst du gerettet. Wird uns Gott retten vor den Kriegen und Krisen in dieser Welt, wenn wir nur genug glauben? Wird Gott das Meer der aufgeputschten Menschen besänftigen, wie Jesus den Sturm? Nein, wird er nicht. Nicht gegen ihren, nicht gegen unseren Willen. Jesus hat seinen Jüngern und uns damit gesagt, dass die Kriege zunehmen werden, besonders in der letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommen wird. Und dass wir nicht darüber erschrecken sollen. Ein zweiter Gedanke, die Rettung im Kleinen. Die Rettung im Kleinen. Krieg haben wir allerdings nicht nur in der Ukraine, sondern auch in unseren Herzen. Immer mal wieder. Familien, die sich nicht nur auseinandergelebt haben, sondern auch schon lange keinen Kontakt mehr zueinander haben, ist nicht mehr so eine große Ausnahme, dass wir so darüber staunen würden, wenn wir das mal hören. Es wird zur Kenntnis genommen. Ehepaare sind zerstritten, Eltern haben keinen Kontakt zu ihren Kindern, Mobbing unter Arbeitskollegen und in der Schule. Und es wird scheinbar irgendwie nicht weniger. Schlimm, schlimm in der Welt, was uns da immer wieder begegnet. Bloß gut, dass wir hier in der Gemeinde eine Oase des Friedens haben. Ich habe das gehört. Weil wir ja glauben. Heute ist vielleicht ein Tag, an dem wir nochmal die Weichen für die Zukunft stellen können. Im Kleinen. für Entscheidungen, die uns und nachfolgenden Generationen das Leben auch noch in Zukunft in einer christlichen Gemeinde in Oberhausen möglich machen. Und das ist eine große Verantwortung, die wir damit tragen. Und dann steht noch, wenn du aus ganzem Herzen glaubst, dann wirst du gerettet. Der dritte Gedanke, die Rettung durch Gott. Die Rettung durch Gott. Was heißt also Rettung für Paulus? Rettung, das geht für ihn tiefer als die Heilung einer momentanen Situation. Es geht um dich, es geht um mich, es geht ums ganz Persönliche, es geht um meine, um deine Beziehung zu Gott. Darum, dass nichts mehr zwischen uns und Jesus steht. Und ehrlich gesagt, ich habe vorhin der Verständlichkeit willen den Mittelteil dieses holprigen Predigttextes weggelassen. Paulus hatte geschrieben, wenn du aus ganzem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, Jesus, dann wirst du gerettet. Und darum geht es auch letztendlich in diesem ganzen Text. Und das, um das Vertrauen darauf, dass unsere Beziehung zu Gott, jedenfalls von Gottes Seite, so stark ist, dass uns nicht mal der Tod dieses Verhältnis auseinandertreiben wird. Darum, dass wir an dieser Grenze nicht allein sind, weil Jesus vorausgegangen ist. Darum, dass selbst dort im Tod Gottes Liebe und Zuneigung nicht enden werden. Dass er eine Zukunft für uns hat, auch am Ende unseres Lebens, auch in den Schwierigkeiten unseres Lebens, auch in den Kriegszeiten unseres Lebens. Und da ist es gut zu wissen, welche Gedanken Gott über dich und mich hat. Gedanken des Friedens, lässt der Jeremia im Kapitel 29 sagen. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Hoffnung und Zukunft. Wenn du aus ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Zugegeben, das mag vielleicht für manche ein schwacher Trost sein, die sich gerade versuchen, ins Leben zurückzukämpfen. Ein schwacher Trost vielleicht für Menschen, die gerade jemanden anderen betrauern. Vielleicht ein schwacher Trost für Kranke und Einsame, für Benachteiligte, für die Traurigen. Ein schwacher Trost vielleicht für die, die die Rettung der Welt anders ersehnt haben. Kann es denn nicht einfach sein, wie im Evangelium, wo der Glaube des Jairus dazu geführt hat, dass seine 12-jährige Tochter gesund wurde? Oder ist es doch kein schwacher, sondern vielleicht geradezu ein starker Trost für uns Menschen? Egal wie sehr ich mich in meinen Bemühungen um Gesundheit und Rettung bemühe und auch vielleicht aus menschlicher Sicht immer wieder scheitere, ich kann letztendlich nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Keine Krankheit, nicht mal der Tod hat letztendlich Macht über mich. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Das ist schon ziemlich deutlich von Paulus ausgedrückt, dieses von ganzem Herzen Glauben. Das ist nichts, wo wir sagen, wo wir von uns aus abliefern könnten, wo wir sagen könnten, ja, das gelingt mir, von ganzem Herzen Glauben, da ist kein Platz für Zweifel. Natürlich ist es erlaubt zu zweifeln. Mit Gott zu hadern, gerade in Krisenzeiten, in Kriegszeiten, in Schwierigkeiten. Die Psalmen sind voll davon. An Anklagen an Gott. Jesus selbst hat am Kreuz Psalm 22 zitiert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst wenn es dir schwerfällt zu glauben, Gott glaubt aus ganzem Herzen an dich. Und darum wirst du gerettet. Wir können aber doch nicht schweigen davon, oder? Oder doch? Wir können doch nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, Gott, rette du mal die Welt, ich kümmere mich inzwischen nur um mein eigenes Seelenheil. Wie glaubwürdig wäre unsere Botschaft, wenn wir uns davor drücken würden, uns nur auf den geistlichen Teil bei der Rettung zurückzuziehen. Und trotzdem die Rettung der Menschheit, Klima, Wirtschaft, Kriege, geschieht nicht durch uns. Wenn wir alle heute auf die Straße gehen würden und demonstrieren, das wäre nicht die Rettung der Welt. Paulus sagt es in seinem letzten Satz des Predigttextes so: Der Glaube kommt aus dem Hören auf die Botschaft. Die Botschaft aber wirkt durch den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Das ist unser Auftrag. Im Großen, im Kleinen, durch die Beziehung zu Gott. Frieden, Versöhnung und Liebe. Riesenthemen, Riesenschlagwörter und trotzdem nie so aktuell wie in dieser jetzigen Zeit. Frieden, Versöhnung und Liebe. Im Großen und im Kleinen. Frieden, Versöhnung und Liebe. Und die Bibel hat ein hebräisches Wort dafür, wo diese drei Sachen zusammengefasst sind. Frieden, Versöhnung und Liebe konzentrieren sich in dem Shalom Gottes. Shalom wird meistens nur mit Frieden übersetzt, aber es ist mehr als das Schweigen von Waffen. Es ist die umfassende Versöhnung von Menschen, Gott und Schöpfung. Und diesen Shalom in meinem Herzen, in die Gemeinde und in die Welt zu bringen, das ist aktuell, das war, ist aktuell und wird auch in Zukunft unser Auftrag sein. Das ist der Auftrag, durch den unsere Botschaft wirkt. Es wird immer unvollendet und bruchstückhaft bleiben. Erst Gott wird sein Shalom eines Tages voll aufrichten. Bis dahin aber liegt es in unseren Händen, dass Gott durch seinen Shalom im Großen und im Kleinen auch mit unserer Hilfe unters Volk bringen wird. Und dazu wünsche ich uns im Großen und im Kleinen seinen Segen. Amen.